Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen.
Und damit herzlich willkommen bei Geladen, dein Batterie-Podcast für Elektromobilität, Energiewende und Batterieforschung. Ja, liebes Publikum, es ist mal wieder soweit. Wir sprechen heute mal wieder über dieses Thema E-Busse. Das haben wir ein bisschen vernachlässigt hier im Podcast. Aber wir haben wieder mal einen herausragenden Gast hier. Der ein oder andere Geladenhörer wird ihn schon kennen, und zwar Professor Dirk-Uwe Sauer. Hallo.
Ja, schönen guten Tag und auch noch schönes neues Jahr.
Sie sind Professor für elektrochemische Energiewandlung und Speichersystemtechnik und Sprecher des Forschungszentrums Karl an der RWTH Aachen.
Ja, ich habe zu Beginn erstmal ein paar Zahlen mitgebracht. Im ersten Halbjahr 2025, da sind in Deutschland 648 neue Batterie-Elektrobusse auf die Straße gekommen. So viele wie noch nie binnen 6 Monaten in Deutschland. Und in Dänemark, Rumänien, den Niederlanden, Norwegen und Belgien, da waren in den ersten 3 Quartalen des Jahres 2025 mehr als die Hälfte aller neu zugelassenen Busse voll elektrisch. Herr Sauer, erstmal zu Beginn die Frage, ist das Rennen denn hier schon entschieden? Bewegen wir uns hier ganz klar in die Richtung batterieelektrische Busse oder sind da auch noch die anderen Antriebe irgendwie in diesem Rennen dabei?
Ich glaube schon, dass das sehr, sehr klar in Richtung der batterieelektrischen Busse geht. Das hat ja sehr früh schon, also vor 10 Jahren etwa, in China massiv angefangen. China hat ja schon quasi 100% seiner Stadtbusse auf batterieelektrisch umgestellt. Man darf sich da nicht täuschen lassen. Die Zulassungszahlen in China sind in den letzten Jahren zurückgegangen. Das liegt aber daran, dass die eben sehr konzentriert ihre gesamte Flotte auch unter Ersatz von noch lebensfähigen Dieselbussen eben seit Beginn der 2010er Jahre ausgetauscht haben und jetzt den Ersatzbedarf ersetzen. Sie hatten gerade einige Länder aufgeführt, die schon über die Hälfte der Neuzulassungen haben. Aber es gibt ja auch Länder, die 100% Neuzulassungen haben. In 24 Finnland, Island, die Niederlande, Dänemark, Norwegen.
Wir reden heute speziell über E-Busse, Stadtbusse. Natürlich kommen wir auch nochmal auf Fernbusse zu sprechen oder zum Beispiel auf Überlandbusse. Aber jetzt konzentrieren wir uns erstmal auf die Stadtbusse. Mich wundert das immer total, dass wir in Deutschland immer noch diese Diskussion hier führen. Wie ist Ihre Erfahrung da in der Diskussion mit den Stadtwerken? Also irgendwie kommt es mir vor, da gibt es immer noch Wasserstoffbefürworter und immer noch Skeptiker, die das wirklich auf den letzte Nachkommastelle ausrechnen müssen, dass die E-Busse sich eben rechnen. Sagen Sie mal, wie kommt Ihnen die Diskussion mit den Stadtwerken da vor?
Das Rechnen gegenüber den Dieselbussen erstmal ist immer noch schwierig. Ja? Das heißt, ein typischer Stadtbus, elektrischer Stadtbus, ist in der Investition immer noch nahezu doppelt so teuer wie ein Dieselbus. Und das ist natürlich in den Investitionen erstmal eine Hürde. Und jetzt hatten wir ja eine Zeit lang in Deutschland auch keine Förderung dafür. Das ist jetzt zum Ende des letzten Jahres, ist nochmal die alte Förderung dann wieder aktiviert worden, nachdem eben wieder Geld im Klima- und Transformationsfonds gewesen ist. Aber das hat natürlich die deutsche Seite durchaus zurückgeworfen. Auch, ich meine, im europäischen Vergleich mit rund 1/3 der Neuzulassungen im Bereich elektrischer Busse, jetzt Wasserstoff und Batterie zusammengenommen, sind wir ja im unteren Drittel sozusagen, was Europa angeht. Jetzt ist aber eben zum Ende des letzten Jahres nochmal eine große Förderrunde, dann auch zu den sehr günstigen Bedingungen. Da werden ja bis zu 80% der Mehrkosten, die ein Batterie- oder ein elektrisches System gegenüber den Dieselbussen verursacht, sind da gefördert worden. Da sind viele Anträge gestellt worden. Jetzt allerdings ist das ausgelaufen, weil diese 80% Förderung war auch aus EU-rechtlichen Gründen erstmal begrenzt. Und es gibt noch keine Klarheit darüber, wie das Nachfolgeprogramm für dieses Jahr aussieht. Aber dadurch sozusagen sind die in der Anschaffung die batterieelektrischen Busse eben erstmal noch aufwendig. Dazu kommen natürlich die zusätzlichen Investitionen, die in die Infrastruktur gemacht werden. Also der Transformationsschritt, der ist für das einzelne Stadtwerk durchaus auch nachvollziehbar immer noch eine Herausforderung. Aber letzten Endes muss es natürlich passieren, ne?
Herr Professor Sauer, können Sie uns zu Beginn dieses Podcasts noch mal ganz grob skizzieren, wie viele E-Busse bzw. insgesamt Stadtbusse in Deutschland gibt es eigentlich? Wie hoch ist dieses Potenzial der Elektrifizierung?
Also die Gesamtzahl der Stadtbusse in Europa, die neu verkauft werden im Jahr, liegt so bei 12.000, glaube ich, 12 bis 14.000 Busse insgesamt. Und die Gesamtzahl der Elektrobusse, die jetzt in den ersten 3 Quartalen verkauft worden sind, lag bei etwa 8.000 für Europa. wie gesagt, aufgeteilt auf 15 Player. Also das heißt, ein relativ kleines Potenzial, das muss man sagen, das macht eben auch die Innovation in diesem Bereich durchaus wirklich schwierig. Also Entwicklungskosten, das wissen auch alle Kolleginnen und Kollegen, die so im Bereich der Forschung und Entwicklung arbeiten, das Unterstützen von Busherstellern ist per se immer schwierig, weil eben die Zahl der Einheiten, auf die man diese Kosten umlegen kann, sehr, sehr klein ist. Deswegen kann man hoffen, dass dann bei manchen Herstellern, wie das ja in Deutschland bei Daimler und bei MAN der Fall ist, dass da Synergien mit dem Bereich der Trucks gezogen werden kann, weil das ist letzten Endes vom Markt her natürlich ein sehr, sehr viel größeres Marktsegment. Also kleine Zahl von Fahrzeugen, aber natürlich mit einer relativ hohen Laufleistung in den Stadtzentren und damit natürlich da, wo es vor allen Dingen auch um Geräuschentwicklung und um Emissionen ganz kritisch geht. Aber natürlich auch sind diese Elektrobusse natürlich Botschafter für die Elektromobilität, ja, weil eben viele sicherlich auch sehen, wenn das im Busbereich funktioniert, naja, dann sollte es ja auch im Pkw-Bereich funktionieren können.
Jetzt kommt Werbung.
In diesem Podcast reden wir ja häufig darüber, aus welchen Materialien die ganzen neuen Batterien für die E-Mobilität bestehen, wo die Akku-Packs eigentlich produziert werden, ob sie recycelt werden können und, naja, wie nachhaltig sie am Ende wirklich sind. Aber seien wir ehrlich, Daniel, wer selbst mal versucht hat, sich über seinen eigenen E-Auto-Akku zu informieren im Netz, der weiß, wie schwierig das sein kann, all die wichtigen Informationen auch zu bekommen.
Ja, und genau damit ist bald Schluss. Ab 2027, da schreibt die EU-Batterieverordnung ja für jede Batterie mit einer Kapazität über 2 Kilowattstunden einen sogenannten digitalen Produktpass vor.
Und da kommt Sferity ins Spiel. Mit ihrem digitalen Produktpass, da können Hersteller und Betreiber von Elektrofahrzeugen, Speichern und Großbatterien jede einzelne Batterie digital erfassen und ihr dann einen Batteriepass zuweisen. Und dieser Batteriepass, der enthält dann wirklich alles, was Unternehmen für Compliance, Nachhaltigkeit und Transparenz brauchen.
Patrick, ich gebe dir mal ein paar Beispiele, was da alles so im Einzelnen drinsteht in diesem Sferity Batteriepass. Dieser digitale Produktpass, der zeigt nicht nur Materialien und Herkunft aller eingesetzten Rohstoffe, führt dann eine transparente und verantwortungsvolle Lieferkette an. Nein, es werden sogar auch alle EU-relevanten Dokumente und ESG-Daten über den gesamten Batterielebenszyklus automatisch erfasst. Und dazu liefert dann die Software auch noch Echtzeitinformationen zu Batteriegesundheit und Zellleistung, wodurch dann auch nochmal eine vorausschauende Wartung möglich ist.
Also nochmal zusammengefasst, Sferity's Produktpass erleichtert jetzt allen Unternehmen, die Batterien entweder verbauen oder selbst herstellen, ab sofort jede einzelne Batterie transparent und nachweisbar zu machen. Also schaut euch Sferity gerne mal an. Den digitalen Produktpass, den kann man mit der sogenannten Vera-Plattform erstellen. Den Link findet ihr wie immer in den Shownotes. Egal ob Elektroauto, Nutzfahrzeug, Energiespeicher oder Großbatterie mit mehr als 2 Kilowattstunden, Sferity's digitaler Produktpass macht eure Batterien zukunftssicher, transparent und compliant.
Ja, bevor wir jetzt wirklich dann auch uns die Hersteller in Deutschland, auch Europa angucken oder auch die Technik so im Einzelnen, müssen wir trotzdem vorher nochmal über ein Aufregerthema der letzten Wochen, was E-Busse angeht, sprechen. Und zwar geht es da um Norwegen, das hat sich dann aber auch in verschiedene andere europäische Länder ausgebreitet. Da ging es um chinesische E-Busse vom Hersteller Yutong. Und da ging es um die Diskussion, ob es da eine Art Schalter gibt, damit diese Busse von China aus, von dem Hersteller aus, irgendwie gesteuert oder abgeschaltet werden können sogar. Können Sie das nochmal ganz kurz skizzieren? Worum ging es da eigentlich genau jetzt bei dieser Diskussion? Und ist das wirklich ein Grund zur Sorge oder warum war das denn so ein Aufreger?
Erstmal technisch gesehen sozusagen, klar, die Busse sind heute in der Regel alle vernetzt. Alle Busse liefern online Daten an ihre Zentralen. Und es gibt also auf jeden Fall Online-Verbindungen in die Busse hinein. Und man kann die so auslegen, dass es natürlich nur One-Way sind, dass die Informationen aus dem Bus in die Zentralen übertragen werden. Aber es gibt eben zum Beispiel Verbindungen zu den Bussen auch für Service-Maßnahmen, mit denen man zum Beispiel dann entsprechend rechtzeitig die Heizungen hochfahren kann, bevor die Busse dann wieder auf Tour gehen und sowas. Und sobald sie das haben, sind sie im Bus drin. Ja? Und dann können sie natürlich da abschalten. Ja? da an der Stelle. Also erstmal technisch gesehen sozusagen ist das jetzt keine Überraschung. Also wenn dann, wenn man das unterdrücken will, grundsätzlich Art, und würde ich jetzt gar nicht mal jetzt nur unbedingt die chinesischen Hersteller nehmen, dann müsste man eben den aktiven Zugriff auf die Bus selber müsste man blockieren, ja. Das tun wir zum Beispiel im Bereich der kritischen Infrastruktur, was große Batteriespeicheranlagen angeht. Wir betreiben ja auch seit vielen Jahren so einen Speicher, der quasi Teil der kritischen Infrastruktur ist. Und dort kommt keiner der Komponentenhersteller von außen mit seinen normalen Wartungstools, kommt da auf die Umrichter zum Beispiel drauf, um da Daten abzufragen. Das ist datentechnisch so abgesichert. Aber das schränkt natürlich die Funktionalität massiv ein, die man heute gerne hätte. Digitale Überwachung, dann Wartung je nach Bedarf und sowas irgendwie. Das fällt dann alles weg. Also sind die Kompromisse, die man dann sich hier anschauen muss. Man kann das sicherlich unterdrücken und abschalten, aber unter Verlust von anderen Funktionen.
Also mich wundert da so ein bisschen, dass in der Diskussion untergeht, dass es natürlich auch einen Safety-Aspekt hat, wenn der Hersteller sozusagen das observiert, wie die Batterien im Umfeld sozusagen im Feld operieren. Wenn die da zum Beispiel durchgehen, dann ist es durchaus ratsam, wenn der Hersteller durchaus sagen könnte, hey Leute, sorgt mal dafür, dass dieser Bus in die Wartung fährt oder dass der Bus vielleicht irgendwie automatisch abgeschaltet wird und dann eben der Betreiber benachrichtigt wird. Jetzt reden wir aber mal über die Hersteller von E-Bussen in Deutschland, in Europa. Ich glaube, viele haben diese Diskussion mit der Deutschen Bahn noch im Dezember 2025 mitbekommen. Da ist ein Großauftrag anteilig an BYD gegangen. Die Gemüter sind übergeschäumt. Wie kann es sein, dass ein deutsches Unternehmen die BYD-E-Busse jetzt bestellt? Herr Sauer, jetzt reden wir mal über die Hersteller MAN und Daimler hier in Deutschland, in Europa. Welche Marktanteile haben denn zum Beispiel MAN und Daimler Stand jetzt?
Also in diesem Jahr hatten MAN und Daimler, also Daimler einen Marktanteil von etwa 13% am gesamteuropäischen Markt und MAN knapp 12%, wobei gerade MAN von 2024 auf 2025 seinen Marktteil erheblich steigern konnte. Marktführer ist tatsächlich Yutong mit knapp 15%, also ist jetzt auch nicht so dramatisch auseinandergehend, wobei es da, ohne jetzt ganz die detaillierten Zahlen zu haben, aber der deutsche Markt und auch der Schweiz und Österreich war bisher noch sehr stark dominiert von den europäischen Herstellern, während in anderen europäischen Ländern schon länger Yutong-Busse und auch BYD-Busse eingesetzt werden. Wir sehen allerdings jetzt auch, dass die auch anfangen, in Deutschland mehr Fuß zu fassen. Und ja, letzten Endes, die Busse sind kostengünstiger. Ja, das ist ein deutlich günstigeren Preis, zu dem die angeboten werden. Typischerweise sprechen wir so von wenigstens 20% geringeren Kosten. Ob dann die Leistungsversprechen in Bezug auf Reichweiten und sowas unter allen Bedingungen dann wirklich vergleichbar sind, ist nochmal eine andere Frage. Aber gerade eben in den Zeiten, wo das jetzt mit der Förderung sehr schwierig war, war das sicherlich ein Argument. Aber wir können jetzt nicht davon sprechen, dass die Chinesen dominierend wären. Also BYD mit einem Marktanteil von 11%, Yutong knapp 15%, also ein Viertel ungefähr chinesische Hersteller, ist nicht wenig, aber wie gesagt, gerade MAN mit einem großen Aufholen und beide, Daimler und MAN, nach unserer Sicht schon auch mit sehr konkurrenzfähigen Produkten am Markt.
Ja, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Wir hatten hier vor 2 Jahren MAN, allerdings für die Lkw-Sparte hier im Podcast, und die haben sich da eigentlich auch klar zu batterieelektrisch bekannt, haben aber trotzdem immer noch so eine Wasserstoff-Sparte auch noch bedient. Wie ist das mittlerweile? Sind die jetzt strategisch beide voll ausgerichtet auf batterieelektrisch in Zukunft oder wartet man da noch so ab, wie bei den Pkw-Herstellern auch so ein bisschen?
Wir haben den Eindruck, ja, das mögen die selber natürlich noch ein bisschen anders sehen, dass es schon einen sehr klaren Drive in Richtung der voll batterieelektrischen Busse gibt. Wir haben auch Preissteigerungen bei Dieselbussen gesehen. Wir haben den Eindruck, dass die Kapazitäten für Dieselbusse auch begrenzt sind. Ja. Wer also heute einen Dieselbus als Stadtwerk neu kaufen will, muss unter Umständen warten darauf, ja, weil Und das macht aber strategisch gesehen aus unserer Sicht auch total Sinn. Ja, wir hatten ja schon darüber gesprochen, die Märkte sind nicht riesengroß. Und wenn Sie jetzt in einem Markt, in dem eben, in dem Sie 3.000, 4.000 Einheiten im Jahr verkaufen, auch noch drei Technologien, ne, also einen Dieselbus, einen batterieelektrischen und einen Wasserstoffbus irgendwie vorantreiben können, dann werden Sie preislich überhaupt keine Chance gegen die großen chinesischen Hersteller, die allein einen Heimatmarkt haben, der immer noch irgendwie 30.000 Busse im Jahr ist oder sowas, ja, haben. Jetzt ist es ja auch so, dass durch die entsprechenden Direktiven der EU muss ja im Stadtbusbereich so bis 2030 müssen ja 90% emissionsfreie Fahrzeuge angeschafft werden, 2035 schon 100%. Das heißt, also der Hochlauf auf 90% bis 2030, ja, das ist ja jetzt auch sehr schnell, ne, sozusagen. Und da haben wir schon den Eindruck, dass der Wunsch wäre, da wirklich sich sehr stark jetzt auf eine Technologie fokussieren zu können. Die Wasserstoffbusse sind sehr viele von Solaris gekommen im letzten Jahr. Aber da muss man ja auch sehen, also die Niederlande zum Beispiel haben 2021, 22 und 23 noch, also abnehmend, aber relativ große Anteile von Wasserstoffbussen angeschafft, aber 2024 keinen einzigen mehr. Ja, das heißt, das geht da auch zurück. Das heißt, im Moment ist Deutschland quasi das einzige Land, in dem die Stückzahl wirklich sehr groß ist. Es gibt noch drei, vier andere Länder, die auch Wasserstoffbusse in kleineren Stückzahlen anschaffen. Aber es ist wirklich schwer, im Einzelnen nachzuvollziehen, warum das noch so ist. Ja.
Dann konzentrieren wir uns mal wieder auf die rein batterieelektrischen E-Busse. Wie beurteilen Sie denn jetzt mal im Gegensatz zu den chinesischen BYD-E-Bussen die deutschen E-Modelle, die verfügbar sind? Wenn wir jetzt zu BYD gucken, da gibt es diesen 013B, der irgendwie 700, 750 Kilometer Reichweite ohne Aufladen irgendwie zurücklegt. Wie performen die deutschen E-Modelle?
Das ist genau die große Frage sozusagen. Ja. Preislich sind sie, wie gesagt, günstiger. Die besten Modelle, die irgendwie ein Daimler anbietet, die bieten auch über 600 Kilometer an. Allerdings, die sind deutlich konservativer gerechnet. Ja. Die 700 irgendwas Kilometer sozusagen sind unter Idealbedingungen zu fahren. Jetzt ist es aber tatsächlich so, dass der Stromverbrauch pro Kilometer oder pro 100 Kilometer in dem Stadtbusbereich, der variiert sehr stark. Ja. Also da kann man so eine Spanne, Faktor 2 sozusagen, was man da braucht, wenn man jetzt sehr viel Berge hoch und runter fährt und im Winter sowieso alles noch ein bisschen schwieriger als im Sommer. Das heißt also, gehen wir mal davon aus, dass diese 700 irgendwas Kilometer, das sind die Idealbedingungen, die man da hat. Die Deutschen, speziell die Deutschen, wahrscheinlich die anderen europäischen Bushersteller ähnlich, sind da deutlich konservativer. Die sagen, das, was wir draufschreiben an Kilometerleistung, das ist das, was sie unter allen Umständen im Prinzip auf jeden Fall rauskriegen. Ja. Deswegen sind diese Kilometerzahlen nicht so ganz einfach miteinander zu vergleichen.
Ja, die nächste Frage ist natürlich, brauchen wir überhaupt die 750 Kilometer Reichweite für einen Stadtbus beispielsweise? Man kann ja theoretisch in der Mittagspause oder dann in der Nacht weiterladen. Also 750 Kilometer Reichweite Stadtbus, ist das überhaupt nötig?
Nein, 750 Kilometer auf keinen Fall. Ich meine, wenn so ein Bus ganz viel fährt, dann fährt er 15, 16 Stunden am Tag und vielleicht mit einer mittleren Geschwindigkeit von 20 Stundenkilometern, wenn er wirklich Stadtverkehr fährt. Und dann sieht man, dass man da irgendwo auf 300 oder sowas rauskommt. Ja, 300 Kilometer, die man aber dann eben unter allen Wetterbedingungen dann eben entsprechend inklusive Heizung, Klimaanlagen und sowas dann auch erreichen muss. 700 Kilometer braucht man sicherlich auf keinen Fall. Die Aufladung über Nacht, das ist Standard bei allen. Also keiner braucht für 2 oder 3 Tage Strom in den Batterien. Da würden wir jetzt bei den, wenn wir über Landbusse haben oder eben Fernbusse, das ist ein ganz anderes Segment, da reden wir über was ganz anderes. Aber für die Stadtbusse ist das eben nicht, ist das gar nicht notwendig. Oder die europäischen Hersteller setzen weitgehend noch auf NMC-Technologie, eben um gesichert diese Energiemenge zur Verfügung zu stellen. Die Chinesen arbeiten weitgehend mit LFP-Batterien, ne? Also geringere Energiedichten. dafür natürlich gewisse Robustheit und auch im Bereich Sicherheit natürlich ein bisschen einfacher haben, sozusagen, was das Pack-Design angeht. Europäischen Hersteller scheinen sich eben sehr stark verpflichtet zu fühlen, diese wirklich gesicherte Leistung anzubieten. Und das ist dann eben mit den etwas energiedichteren Batterien ist das dann einfacher.
Ja, das ist ja ganz spannend, was Sie sagen, weil Sie haben ja vorhin nochmal betont, auch irgendwie Island oder Norwegen, Finnland oder sowas, dass da auch sehr viele E-Busse unterwegs sind. Sind das denn eher chinesische Modelle, weil die auf LFP setzen, oder kann man das gar nicht so sagen?
Kann man, glaube ich, nicht so sagen. Ich glaube, die haben auch einen Mix aus den verschiedenen Bussen an der Stelle. Was natürlich da bemerkenswert dran ist, dass das man eben tatsächlich bei uns immer noch häufig hört, ja, im Winter geht das so schwierig, wenn es kalt wird und wenn es bergig ist. Ja, also hier selbst Mittelgebirge hier in Nordrhein-Westfalen gelten für manche Städte schon als schwierig für Stadtbusse. Naja, also Norwegen ist mir nie als flaches Land untergekommen und Island nie als wirklich warmes tropisches Land. Ja, also augenscheinlich geht das alles. Das heißt, da sind nach wie vor viele Vorurteile oder beziehungsweise einfach mangelnde Kenntnis auf jeden Fall im Feld. Und klar, natürlich wäre es das Schönste, wenn man mit einer Stromladung komplett durchfahren kann. Aber mit einem gewissen Aufwand sozusagen lässt sich das natürlich optimieren, dass man eben tatsächlich Busse entweder rotierend oder sowas aus dem Verkehr nimmt und bei den Ladeleistungen, die man heute auf die Batterien geben kann, in der Tat mit einer Stunde Pause am Tag können Sie quasi mit diesen Bussen jede Distanz auch über 20 Stunden Betrieb am Tag fahren.
Gibt es denn neben jetzt diesen deutschen Schwergewichten und den chinesischen Herstellern noch andere europäische Hersteller, die da mitmischen bei batterieelektrischen Antrieben?
Ja, also Iveco hat ähnlich viel Marktanteil wie BYD, also etwa 10%, Wrightbus, Solaris, das sind so die größeren noch, die auf jeden Fall auch Marktanteile über 5% haben, die hier mitspielen und das teilweise auch schon seit vielen Jahren. Solaris ja durchaus einer auch der Pioniere, VDL wäre sicherlich hier auch noch zu nennen. Wie gesagt, insgesamt 15 Hersteller in Europa, die mehr als 1% Marktanteil haben. 1% Marktanteil sind dann 80 Busse.
Es ist auch ehrlich gesagt ganz toll zu hören, dass es da so viel Wettbewerb gibt. Insofern ist doch ganz toll zu sehen, was da in der nächsten Zeit dann auch noch so passiert. Jetzt reden wir mal über den Betrieb von E-Bussen im Gegensatz zu den Dieselbussen. Jetzt gehen wahrscheinlich so ein bisschen die Öhrchen auf von den ganzen Stadtwerken, die bei uns im Podcast vielleicht auch zuhören. Logisch, Herr Sauer, die E-Busse, die müssen natürlich ganz anders eingesetzt werden als die Dieselbusse. Nehmen Sie uns da mal mit, wie unterscheidet sich denn jetzt der Betrieb dieser Busse im Stadtgebiet? Worauf muss man achten, wenn man Flottenbetreiber dieser E-Busse ist?
Also zunächst brauchen Sie natürlich tatsächlich eine neue Ausstattung sozusagen an Ihrem Bushof. Ne? Das heißt, Sie müssen eben dort ausreichend Leistung haben, um die Fahrzeuge dann nachzuladen. Wo man auch sehen muss, eine Nachladung für den Bus über Nacht, da sind meist irgendwie so Anschlüsse von 80, maximal 100 kW sind völlig ausreichend. Also man braucht da nicht mit 350 Kilowatt oder eine Megawatt Ladeleistung dran zu gehen, wenn man die normale Übernachtladeleistung macht. Das ist schon mal ganz wichtig, ja, dass man das nicht irgendwie überdimensioniert. Und trotzdem kann es eben wichtig sein, an den Bushöfen Möglichkeiten zu haben, auch schneller nachzuladen. Wenn man die Busse eben den Tag über mal für eine Stunde aus dem Verkehr nimmt, dann sollte man schon eben in diesem Bereich der 350 kW Ladeleistung irgendwie liegen. Und und jetzt geht's dann los sozusagen, ja. Wenn Sie eben tatsächlich eine Pause einlegen müssen, um Strom nachzutanken, dann ist eben die Frage, fahren Sie in Ihren zentralen Betriebshof zurück? In den ganz großen Städten natürlich wie Berlin oder Hamburg haben Sie natürlich Betriebshöfe sowieso verteilt über die Stadt. Die kommen ja gar nicht mit einem Betriebshof aus. Oder geht man eben auch an eben Endstellen, wo die Busse wenden und vielleicht eine Viertelstunde stehen, um dann leistungsfähig nachzuladen. In der Vergangenheit war das noch sehr stark geteilt, also das Nachladen in den Bushöfen und eben hier quasi das Unterwegsladen. Also Unterwegsladen heißt ja eben da, wo die Busse dann sowieso stehen. Das müssen Wendepunkte sein. Ne? Das können keine Buslinien sein, die als Ringlinien fahren, weil in Ringlinien sind immer Menschen im Bus. Ja? Das ist dann schwieriger da. Und dann bauen Sie halt einen Standort, an dem einerseits der Bus stehen kann und es muss dann aber eben ein geeigneter Mittelspannungsanschluss dort zur Verfügung stehen. Es gibt einige Stadtwerke, einige Beispiele, die versuchen zum Beispiel das zu verbinden mit ihren Straßenbahnnetzen. Ne? Also wenn Sie zum Beispiel das Freiburger Straßenbahnnetz anschauen, dann haben Sie dort, wo die Straßenbahnen enden, wo die Wendepunkte sind, haben Sie in der Regel den Ausgangspunkt dann für die Busse, die dann weiter ins Land reinfahren sozusagen. Und dann kann man da natürlich schauen, dass man aus der Stromversorgung, die man für die Straßenbahn hat, dann auch die Leistung abnimmt, die man für die Busse hat. Aber der Großteil dieser Unterwegsladestationen sind doch unabhängige Systeme, die man einfach ganz normal wie ein Mittelspannungsanschluss ans Netz anschließen muss.
Ja, dieses Zwischenladen, kann das dann, Sie haben es gerade gesagt, mit den Straßenbahnlinien auch über so Pantographen, ich dachte, ich hätte sowas mal gesehen, also die Ladebüge sozusagen, die dann an die Straßenbahnleitung gehen, kann sowas auch funktionieren oder beispielsweise auch induktives Laden, das habe ich glaube ich in China, gibt es so Videos an so Riesenkreuzungen, dass die irgendwie dann wirklich da induktiv laden können, wenn sie da ein bisschen länger, ein paar Minuten an der Kreuzung stehen oder an irgendeiner Haltestelle, wo sie ohnehin längere Standzeit eingeplant haben. Ist sowas irgendwie eine Lösung oder ist es eigentlich klar, dass in erster Linie schon wirklich im Depot geladen werden muss?
Je mehr Sie verknüpfen solche Systeme, desto komplizierter wird es eigentlich. Und das große Problem ist da eben auch immer, das sind immer wieder Sonderlösungen. Und deswegen, also nein, diese Lösung mit induktiven Zwischenladen irgendwo oder eben mal so ganz schnell für 30 Sekunden irgendwo, das sehen wir gar nicht mehr. Und das macht auch ist auch gut so, dass das jetzt wegfällt. Dafür sind diese Batterien eben tatsächlich groß genug.
Ich habe auch immer öfter mal so diesen Kommentar gehört, Mensch, schafft euch einen extra Bus an, der dann irgendwie laden kann. Jetzt wissen wir, die Stadtwerke haben auch eine Riesendiskussion, dass sie keine Busfahrer mehr bekommen. Insofern nehme ich doch mal an, dass alle eigentlich sagen, diese neuen E-Busse müssen genauso funktionieren wie die Dieselbusse. Was heißen das für die Fahrpläne eigentlich? Können Sie da mal vielleicht so einen ganz kurzen Exkurs geben?
Wenn Zwischenladungen notwendig sind, stellt das tatsächlich große Herausforderungen. Ja. Dafür gibt es aber eben auch inzwischen Software, da gibt es Planungstools dafür. Die Firma eBusPlan zum Beispiel bietet genau solche Services an, damit die Stadtwerke im Vorfeld, bevor sie dann wirklich die eigentliche Ausschreibung machen, eben dann auch ausrechnen können, wie viele Busse brauchen sie denn an dieser Stelle. Ja. Diese Frage mit den Busfahrerinnen und Busfahrern ist natürlich bringt nochmal eine ganz andere Frage ins Spiel, und das ist das der autonom fahrenden Busse. Weil also tatsächlich natürlich der Elektrobus erstmal genauso eine Fahrerin oder Fahrer brauchte nach dem heutigen Stand. Das heißt, ich glaube, da werden wir vor allen Dingen also im Lkw-Bereich und im Busbereich am ehesten wirklich auch sehen, dass dort autonome Lösungen kommen, weil ja sonst der ganze Ausbau des ÖPNVs, den wir uns ja in Deutschland, in Europa insgesamt vorstellen, wird nicht funktionieren aufgrund fehlender Fahrerinnen und Fahrer. Aber dass man jetzt mehr Fahrerinnen und Fahrer braucht dadurch, das ist nicht der Fall. Also das kriegt man natürlich sehr gut ausgeplant.
Genau, das sind ja auch die ersten Rückmeldungen, die wir zum Beispiel vom Elektro-Trucker für die E-Lkw bekommen, dass diese Fahrer eigentlich auch für E-Busse in der Mittagspause ein bisschen zuladen können. Das muss dann gar nicht auf 100% gehen für die nächste Schicht. Aber im Grunde genommen ist das, wenn es gut durchdacht ist, eigentlich eine relativ einfache Planung vom Betreiber. Jetzt müssen wir uns trotzdem nochmal technisch mitnehmen. Wenn jetzt ein E-Bus quasi in der Mittagspause schnell nachladen muss, sprechen wir dann über Pufferbatterien an diesen speziellen Stellen. Sie haben gerade Freiburg angesprochen. Haben die irgendwie sozusagen extra große Pufferbatterien an diesen strategisch ausgewählten Stellen, wo der Bus dann schnell geladen werden muss?
Das sind noch nicht viele auf jeden Fall, bei denen das gemacht wird, weil es oftmals auch gar nicht so, dass die Zahl der Busse, die kommt, so klein ist. Ja, also man versucht ja auch vernünftige Taktraten hinzukriegen. Und ein Pufferspeicher ist natürlich ideal, wenn Sie an einem Ort zum Beispiel einen Bus pro Stunde haben. Ja, dann laden Sie den dann vielleicht mit tatsächlich 300 kW auf über 6 Minuten oder sowas, und die restlichen 54 Minuten können Sie dann mit 30 oder 40 kW aus dem Stromnetz nachladen. Aber das sind in der Regel nicht die Punkte, an die man mit den Ladeleistungen geht, sondern die Zahl der Busse, die dort kommt, ist deutlich größer. Und dann muss der Netzanschluss schnell auch zumindest halb so stark sein, wie das, was man als Ladeleistung für den Bus braucht. Ne? Also von daher mit den Pufferspeichern, ja, aber da, wo man dann wirklich sehr selten nachlädt, wenn man jetzt über so richtigen, über Landverkehr nachdenkt, ja, wo die Busse wirklich ganz große, auch große Strecken fahren und in dünn besiedelte Gegenden hinein, da, genau, da kann man sich das sehr gut vorstellen, dass man da dann tatsächlich mit den Zwischenspeichern hingeht, um die hohen Ladeleistungen zur Verfügung zu haben.
Ich würde gerne einen ganz kurzen Ausflug mal zu den Regional- oder auch Fernbussen machen. Wie sieht's denn eigentlich da aus? Also schreitet die Elektrifizierung da ähnlich schnell voran? Ist da auch so eine Marktdynamik drin? Oder ist das im Prinzip das, was jetzt erst dann danach kommt, wenn dann die Stadtbusse so wirklich alle elektrifiziert sind?
Nein, also da sehen wir eine deutlich geringere Dynamik. Das liegt aber auch daran, dass die eben erstmal von dieser europäischen Direktive nicht erfasst werden, was eben diese auch relativ schnell anstehenden hohen Elektrifizierungsraten angeht. Dies bezieht sich wirklich spezifisch auf die Stadtbusse. Und es sind natürlich die Anwendungen, in denen die Herausforderungen einfach nochmal größer sind. Das ist, glaube ich, auch keine Frage. Also da ist der Elektrifizierungsgrad insgesamt sehr, sehr viel geringer, auch jetzt steigend, ja, ähnlich wie bei LKWs, aber eben ausgehend von sehr kleinen Stückzahlen.
Wo sehen Sie denn so grundsätzlich jetzt die größten Herausforderungen, wenn wir jetzt wieder zu Stadtbussen zurückkommen für die nächsten Jahre?
Also man braucht natürlich den Generalplan erstmal. Das sind die Umbauten eben der Bushöfe, ne, der Depots. Das sollte man natürlich gleich mit dem Ziel machen, sozusagen auf eine hundertprozentige Flotte zu kommen, weil je öfter man da anfängt, neu zu planen und auch Netze zu erweitern, Trafos zu setzen, desto teurer wird das. Das heißt also, es ist eben auch wichtig, sozusagen eine klare Vision davon zu haben, was ist die Technologie. Solange ich immer noch denke, naja, vielleicht werden es doch Wasserstoffbusse, tue ich mich natürlich schwer, sozusagen genau diese Investitionen dann auch vollständig durchzuführen. Aber da kann ich ja noch nur empfehlen, eben auch mal zum Beispiel nach Hamburg hier zu gehen. Hamburg hat ja sehr, sehr lange auf Wasserstoffbusse gesetzt und schafft heute vollständig batterieelektrische Busse an. Das lohnt sich also sicherlich, da mit den Praktikern aus dem Feld auch nochmal über solche Sachen zu sprechen. Dann bleibt natürlich diese Herausforderung der Kosten. Ja, wir haben immer noch das Problem, dass viele Busse auch noch auf den Plattformen der Dieselbusse basieren, das also Konversionsdesigns sind, ja, was sich eben zum Beispiel auch dadurch ausdrückt, dass wir an ganz unterschiedlichen Stellen die Batterien haben. Ja, teilweise am Dach oder auf dem Dach, teilweise irgendwo im hinteren Teil gibt es ja auch so Busse, die so Motorcompartments hinten haben, die dann mit Batterien gefüllt sind oder sowas. Das ist eine ganz ähnliche Entwicklung, wie wir es im Pkw-Bereich gesehen haben. Dort haben die klassischen Fahrzeughersteller auch ganz lange ihre Konversionsfahrzeuge eingesetzt, mit dann unendlich komplizierten Bauräumen, die zu füllen gewesen sind und sowas. Während dann die eigentlichen Purpose-Design-Fahrzeuge, die also von vornherein als Elektrofahrzeuge und jetzt eben als Elektrobusse geplant sind, da bringt man auch typischerweise die Batterie im Unterboden unter. Ja, das passt dann auch gut. Und da gibt es auch für die Niederflur-Anwendungen gibt es entsprechende Lösungen, mit denen das gut funktioniert. Und wenn Sie sich anschauen, wie eben zum Beispiel in eine Zugmaschine von Daimler Truck die Batterien integriert sind, da sehen Sie quasi gar nicht, dass da jetzt nicht mehr die Dieseltanks und irgendwie die Getriebe Bereiche sind, sondern dass die Batterien da drin sind. Und dann muss man die Mitarbeitenden mitnehmen. Ja, das ist eine riesige Umstellung für die Werkstattmitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die ganz andere Herausforderungen haben. Die müssen alle Hochvoltschulungen bekommen. Sie haben es mit komplett neuen Systemen hier zu tun. Also da gibt es gerade auf der Ebene der Mitarbeitenden der Unternehmen auch sehr viel Bedarf natürlich, die Leute behutsam dahin zu führen, entsprechend auch umzubilden. Aber ich sag mal so, das wissen natürlich auch die großen Bushersteller. Ja, also wenn Sie heute bei einem der großen Bushersteller in Deutschland Busse bestellen, dann können Sie von denen auch eine komplette Systemlösung bekommen. Die entwerfen mit Ihnen das Depot-Ladesystem. Die stellen Ihnen mit Software zur Planung der Umläufe und der Arbeitseinsatzplanung zur Verfügung. Also ich glaube, da ist es auch gut, sozusagen ein gewisses Vertrauen da drin zu haben. Und man kauft eben nicht einen einzelnen Bus. Ja, das war in der Vergangenheit einfacher, sondern man braucht ein System.
Ja, jetzt haben wir ganz, ganz viele Zuschriften bekommen. Eine Zuschauerfrage tatsächlich darunter, die ein bisschen skeptisch ist. Und zwar fragt hier Uwe auf YouTube, nimmt der Straßenverschleiß, Herr Sauer, nimmt der Straßenverschleiß durch das höhere Gewicht der E-Busse jetzt in der Zukunft vielleicht eher zu?
Die Busse werden etwas schwerer, ja, aber auch nicht wirklich so dramatisch, ja. Klar, jedes etwas schwerere Fahrzeug verursacht einen etwas höheren Verschleiß, das ist auch keine Frage, aber umgekehrt sozusagen, wenn es uns gelingt, mehr Verkehr auf den ÖPNV zu bekommen und damit die Straßen von den PKWs etwas stärker zu entlasten, dieser Effekt ist auf jeden Fall deutlich größer, ja? Weil wenn wir gucken, mit welchem Gewicht oftmals eine Person durch die Straße gefahren wird, 2 Tonnen sind da ja für so ein Fahrzeug immer schnell dabei, bei einem 40 Tonnen LKW zum Beispiel sprechen wir von etwa 2 Tonnen Zusatzgewicht maximal, die durch die Batterien für 600 Kilowattstunden dazukommen. Das ist also doch überschaubar sozusagen, das sind 5%.
Herr Sauer, als vorletzte Frage in diesem Podcast, vielleicht geben Sie uns einfach mal so eine ganz grobe Hausnummer, was denn heutzutage eigentlich ein E-Stadtbus zum Beispiel kostet, im Gegensatz zu einem normal dieselbetriebenen Bus. Wir haben da so eine grobe Vorstellung, aber geben Sie uns mal einfach mal so ein paar Zahlen.
Und wenn man da im Mittel mal guckt, dann sehen wir, dass ein klassischer Dieselbus als Solobus, das sind also diese 12-Meter-Busse mit den typischerweise 2 Achsen, so etwa 330.000 Euro kostet und ein Gelenkbus, also ein 18-Meter-Bus, kostet etwa 440.000 Euro. Ja, das kann man so ungefähr für den Dieselbus sagen. Und wenn man jetzt die 2024 sich da hinguckt, 23, 24, wie gesagt, da gehen die Preise verändern sich natürlich schnell. Für 25 kann ich da tatsächlich noch keine Zahlen sagen. Dann lagen jetzt für so einen Solobus die Kosten bei europäischen Herstellern so im Bereich zwischen 550 und 700.000 Euro. Ja, also im Verglichen mit den 330.000 für den Dieselbus. Von chinesischen Herstellern reden wir dann so um 470.000 Euro. Aber es ist eben tatsächlich so, dass eben die Mehranschaffungskosten für die Busse nach wie vor sehr signifikant sind und das natürlich eben eine Herausforderung für die Stadtwerke darstellt.
Das war jetzt ein ganz toller Aufschlag, also ungefähr so die Hälfte bis ein Drittel kosten diese E-Busse noch mehr als Dieselbusse. Jetzt, wenn man das als normale Investitionskosten sieht, dann frage ich mich immer, dann reden wir von Total Cost of Ownership wahrscheinlich so, dass ich das innerhalb von, was weiß ich, 5 bis 10 Jahren sehr gut rechnen könnte. Meistens sind ja sogar die Betreiber, die Stadtwerke, selber Energielieferanten oder Netzbetreiber. Insofern ist doch eigentlich diese Rechnung gar nicht so schwer. Also wenn sich das in 5 oder sagen wir mal 8 Jahren rechnet, so ein Bus, dann ist das doch eigentlich ein No-Brainer.
Ja, man muss aber schon genau hinrechnen. Ja, dann ist ja genau die Frage, was zahlen die Unternehmen für einen Strom? Ja, also sie bekommen den auch nicht anders als am Markt auf jeden Fall. Und sie müssen natürlich die ganze Infrastrukturkosten noch da oben drauf stecken. Ja, also die Infrastrukturkosten für die Dieselbusse ist natürlich gering. Das heißt, sie müssen aber vor allem natürlich auch über diese Initialhürde gehen sozusagen. Das heißt, es ist nicht so, dass automatisch alle Lifecycle-Kost-Rechnungen den Batteriebus vorne haben. Ja, dass wenn man eben gerechterweise auch die Infrastrukturmaßnahmen mit reinnimmt. Klar, wenn man die Infrastrukturmaßnahmen sagt, die schreibt über 40, 50, 60 Jahre ab, na gut, dann sind sie irgendwo, dass sie nur noch in den Kapitalkosten hängen. Aber wenn sie die mit abschreiben sozusagen, dann ist es tatsächlich nicht so, dass sie automatisch immer mit dem Elektrobus auf dem günstigeren Preis rauskommen als mit dem Dieselbus.
Ja, zum Schluss würde ich Sie gerne nochmal um so eine Art Zusammenfassung bitten. Sie arbeiten jetzt seit Jahren oder forschen auch in diesem Bereich batterieelektrische Busse. Wie beurteilen Sie jetzt die Situation im Moment? Wie ist die Entwicklung?
Also wir verfolgen das tatsächlich sehr lang von den allerersten Projekten, die es auch in Deutschland gab. Stadtwerke Münster waren da sehr stark auch in Pioniertätigkeit unterwegs. Da war es tatsächlich so, es gab gar keine wirkliche Alternative dazu, als wirklich an jeder Endhaltestelle nachzuladen, weil die Batteriekapazitäten, die zur Verfügung standen, viel zu gering waren, um jetzt hier irgendwie über den Tag hinwegzukommen. Ja, da haben wir gerechnet, dass man die längsten Strecken wenigstens schafft mit der Batterie. Besser gesagt zweimal sollte man sie immer schaffen, damit man für den Fall, dass irgendeine Ladestation ausfällt, auch immer wieder sauber zurückkommt. Das hat sich natürlich völlig gewandelt. Ja, wir haben inzwischen wirklich extrem gute Busse. Wir haben große Batterien, 600 Kilowattstunden installierte Batteriekapazität. Haben wir uns auch lange für Stadtbusse so nicht wirklich erträumen lassen. Das heißt, wir sehen gute Produkte in diesem Markt. Wir sehen eben daran, dass viele Länder bereits 100% Stadtbusse haben. Nicht nur China, auch in Europa an der Stelle, auch unter allen klimatischen und topografischen Bedingungen. Das heißt, wir haben Produkte auf dem Markt, die gut funktionieren. Und jetzt sozusagen muss natürlich dieser letzte finale Schritt kommen. Ich glaube immer noch, dass diese Diskussion darüber, ob es neben batterieelektrischen Bussen doch noch andere Alternativen geben könnte, dass die bremst und hindert, ja, weil es müssen eben sehr große Investitionen gemacht werden. Man kann die Investitionen nur einmal machen. Und also muss man sich da entscheiden. Da werden sicherlich auch nochmal ganz klare Ansagen seitens der Fahrzeughersteller sicherlich hilfreich. Und die würden auch davon profitieren, wenn sie sich mit ihrer Produktpalette wirklich jetzt auf möglichst ein Produkt konzentrieren und fokussieren können, damit sie eben im internationalen Wettbewerb dabei bleiben können. Weil das ist das, was uns natürlich Sorgen macht. Wir sehen, dass die europäischen Hersteller sind gut gestartet in den Markt. Gerade auch die deutschen Hersteller haben inzwischen wirklich sehr, sehr gute Produkte auf dem Markt und haben auch gute Marktanteile. Aber der Druck über die Preise ist natürlich da. Und da muss man jetzt sozusagen gegenhalten können. Das ist also der entscheidende Schritt jetzt, glaube ich, dass man schafft, hier die Kosten für die Systeme weiter runterzubringen und dann ja sowohl im internationalen Wettbewerb mithalten zu können. Man soll allerdings nicht unterschätzen, auch die europäischen Fahrhersteller haben nach wie vor haben Vorteile gegenüber den chinesischen. Sie verfügen über exzellent ausgestattete Netzwerke von Werkstätten, Ersatzteillagern und Ähnliches, was gerade in diesem professionellen Bereich sowohl LKWs als auch Busse von extremer Bedeutung ist. Und da tun sich tatsächlich die Neueinsteiger auch nach wie vor deutlich schwerer. Ja. Und dann in Stadtwerken, wie gesagt, kann das nur völlig bestätigen, das Fahren von solchen Elektrofahrzeugen, auch großer Fahrzeuge, Busse und LKWs, ist angenehm. Für die Geräuschkulisse in den Städten gibt es riesige Vorteile an der Stelle. Und mit den Werkzeugen, mit den Gesamtsystemlösungen, die heute angeboten werden, kann man eigentlich, glaube ich, auch jedem Stadtwerk im sehr guten Gewissens dazu raten, dahin zu gehen. Aber natürlich, klar, es kommt erstmal eine Investitionshürde auf die Unternehmen zu. Und wir wissen, dass das natürlich in vielen Kommunen heute aufgrund der finanziellen Lage, der kommunalen Ausstattung nicht einfach ist. Ja, ich glaube, das soll man auch nicht kleinreden. Sozusagen, dass gerade unsere Kommunen ja letzten Endes aus verschiedensten Gründen und für verschiedene Aspekte unterfinanziert sind. Und das macht sich natürlich auch für die Stadtwerke bemerkbar.
Ja, Herr Sauer, herzlichen Dank für Ihre Expertise mal wieder. Liebes Publikum, jetzt schreibt uns doch mal gerne in die Kommentare, wie ist das denn bei euch vor Ort? Wie viele batterieelektrische Busse fahren da rum? Fahrt ihr auch öfter vielleicht irgendwie zur Arbeit oder sonst irgendwohin mit batterieelektrischen Bussen? Würde uns sehr, sehr interessieren, da mal irgendwie so ein Bild zu bekommen. Ansonsten sind wir wieder am nächsten Sonntag für euch da. Macht's gut bis dahin. Tschüss.
Wir freuen uns, dass ihr zugehört habt und noch mehr freuen würden Patrick und ich uns darüber, wenn ihr diesen Podcast bewertet. Da gibt es meist so eine 5-Sterne-Funktion. Das ist für uns immer ganz toll, wenn wir so wissen, was wir in Zukunft besser machen können. Wenn nicht schon passiert, dann abonnier doch gerne den Geladen-Podcast und empfehle uns auch gerne weiter. Bedanken wollen wir uns bei all unseren Gesprächsgästen, speziell unseren Partnerinstituten und natürlich allen, die hinter den Kulissen sonst noch so mitwirken.
Geladen, der Batterie-Podcast mit Daniel Messling und Patrick Rosen. Dieser Podcast wird produziert vom Helmholtz-Institut Ulm, dem Exzellenzcluster Polis und Celeste, dem Center for Electrochemical Energy Storage Ulm und Karlsruhe, einer Forschungsplattform des Karlsruher Instituts für Technologie und der Universität Ulm. Außerdem unterstützen diesen Podcast das Zentrum für Sonnenenergie und Wasserstoffforschung Baden-Württemberg und das Deutsche Zentrum für Luft- und Raumfahrt.